Beats and Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse.
Denn schlattert an mir während des Drehs ein Schwalbenschwanz vorbei. Da habe ich mir fast in die Hose gemacht, weil der Schwalbenschwanz ist für mich so eine Symbolader. Also mein Lieblingsschmetterling, so groß wie die Handfläche ungefähr. Also ein dicke Ding, Mitteleuropas größter Falter ungefähr. Und das ist ein geiles Teil.
People, willkommen zurück. Wir sind voller Liebe. Nicht nur, weil das jetzt die 8. Staffel Beats and Bones ist und wir euch dank unserer treuen Unterstützerin der Berliner Sparkasse weiterhin Insiderwissen aus den Hallen des Museums rausschmuggeln dürfen. Nee, wir kommen gerade aus einem besonderen Garten. Und dort summt und brummt es gehörig. Bienchen und Blümchen, Schmetterlinge, Vögel, Fledermäuse, Käfer, Würmer und. Dass die ausgerechnet in diesem Garten so gerne abhängen, das ist das Werk von Robinga Schnögelrögel, aka Robin König, stolzer Gartenbesitzer aus Berlin-Pankow und mit gerade mal 25 Jahren unser jüngster Gast in diesem Podcast. Er hat das Internet im Sturm erobert und kann sich jetzt Plantfluencer nennen. Auf seinem Instagram-Kanal hängen ihm mehr als 250.000 Abonnenten an den Lippen. Wen wundert's? Der Typ ist authentisch bis ins Mark und strotzt voll Witz und Leidenschaft. Da lassen wir uns doch gerne anstecken, oder Lukas Glaschinski? Was bleibt mir noch zu sagen, außer wir gehen direkt rein.
Robinga, willkommen.
Salut, hallo.
Ich habe ja gerade schon mitgekriegt, du hast deine Ausbildung eigentlich nicht im Grünen gemacht, sondern bei einer Bank, und zwar der Bank, die diesen Podcast hier sponsert, der Berliner Sparkasse, ne?
Richtig. Ja, ich war da 8 Monate, ja.
Mhm. Wow. Und jetzt hast du eine Menge Liebe übrig für Pflanzen und Insekten. War die schon immer so stark oder hattest du davor die Liebe für Scheine?
Nee, also oh, das ist eine komplizierte Geschichte. Also wir schreiben das ja, around 2014 muss das gewesen sein. Da war ich 15. Da kam Planet der Affen, kam da raus. Mhm. Irgendein Teil, keine Ahnung, frag mich nicht welcher. Aber auf jeden Fall wurden dort Orang-Utans, ne? Also die süßen rothaarigen Äffchen. Die wurden da einfach gezeigt und so total als Lehrmeister, sage ich mal, inszeniert.
Ja.
Und das fand ich sehr spannend und dann bin ich mal reingegangen in die Thematik des Orang-Utans und habe dann herausgefunden, dass die in ihrer Heimat Borneo, wobei es auch auf Sumatra Orang-Utans gibt, aber mir gefällt der Borneo-Orang-Utan mehr, weil die Männchen haben dort diese schönen Wangenwülste, die man so kennt. Mhm. Auf Sumatra ist das meines Wissens nach nicht so. Anderes Thema. Auf jeden Fall wurden die dann von den Palmenplantagen und so, werden die da verdrängt, der Lebensraum wird verdrängt und die werden auch, ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen, aber die Leute haben auch wenig Tierliebe übrig, sage ich mal, für diese Mäusis, weil die schnappen sich die eine oder andere Ölpalmfrucht. Ja, und deswegen wird auf die geschossen und auf die, was weiß ich nicht, mit denen ihr macht. Ja, und dann dachte ich mir so, komm, weißt du was? Naturschutz, das ist doch mal ein Thema. Ja, da hab ich doch Bock drauf. Dann ist mir aber aufgefallen, weil ich wollte dann Palmenplantagen aufkaufen und die renaturieren, ja. Und dann ist mir aufgefallen, ach scheiße, Robin, mit der Kohle, also da musst du schon Olle Patte übrig haben, ja, richtig für Hack sammeln, weil sonst wird das nichts. Und dann dachte ich mir so, weißt du was, ich werde kein Apple gründen, ich werde kein Microsoft gründen, da bin ich viel zu blöde für. Aber ich weiß eins, ich kann mich am Finanzmarkt irgendwie rumtrubeln und dadurch kluge Investitionen und vielleicht eine Analyse der Zukunft vielleicht ja einen guten Schlag machen und davon das dann finanzieren. Dann war ich, glaube ich, 3-4 Jahre an der Börse. Und summa summarum war das in Ordnung, finanziell gesehen. Hat mich jetzt aber nicht direkt nach Borneo verschlagen, ne? Sonst wäre ich ja nicht hier gelandet. Aber ich saß dann bei der Bank und war so, boah Robin, irgendwie, also hatte ich einen kleinen Mental Breakdown. Ja, lag jetzt nicht an der Bank, sondern eher an so, sehe ich meine Zukunft darin zu arbeiten, in einem Office und alles schön gekühlt und oh Gott, ja, keine Insekten um mich rum, weißt du, oh Gott, was sollen die Leute denken? Habe ich meine Zukunft nicht gesehen und dann, ja, habe ich mir während der Arbeitszeit, liebe Grüße, die Krefeld-Studie durchgelesen und meinen Garten halt dann insektenfreundlich gestaltet, ja.
Ah, krass.
Ja, kompliziert.
Und ein paar Jahre später bist du ja gut durchgestartet, du hast 240.000 Follower in nur wenigen Monaten zusammenbekommen. Die Follower sind zu dir gekommen wie in einen insektenfreundlichen Garten. Wurdest du eigentlich, bevor du das alles so richtig gestartet hast, belächelt von deinen Freunden und Bekannten oder waren die schon immer so, ja cool, mach das?
Nee, meine Freunde waren da immer atzig. Also die waren immer, ey komm rein, Robin, ist doch cool. Und meine Familie war dem Ganzen eher skeptischer eingestellt, weil die waren oder sind teilweise immer noch der Überzeugung, dass ich doch lieber in einem Büro sitzen sollte, weil der Job ist wenigstens sicher und was Eltern halt so sagen, kann ich auch nachvollziehen. Aber für mich ist das alles nichts. Ich bin sehr froh in meiner Blase, die ich mir selbst geschaffen habe oder die ja auch davor schon da war. Aber ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Ich fühle mich ein bisschen wie der Katalysator für so eine Bewegung schon fast. Ich weiß es nicht, ja, aber es ist geil auf jeden Fall. Ich fühle mich da sehr wohl, wo ich bin. Ja, und da surfe ich drauf. Aber meine Freunde waren schon immer, Robin, bleib da dran. Klar, wenn man das auf Partys erzählt, dann war so, ja, ganz witzig, du mit deinen drei Büschchen da und so, mach mal. Ein Ex-Arbeitskollege meinte zu mir, ja, du und deine Unkräuter, mach mal, interessiert doch eh keine Sau. Tja, jetzt sitze ich hier.
Ja, genau, jetzt sitzt du hier. Was sind so Gartenerlebnisse, die dein Herz höher schlagen lassen?
Daran können sich viele erinnern, weil ich mal, also ich habe ein Reel aufgenommen für Social Media, klar, und dann flattert an mir während des Drehs ein Schwalbenschwanz vorbei. Da habe ich mir fast in die Hose gemacht, weil der Schwalbenschwanz ist für mich so eine Symbolader. Also mein Lieblingsschmetterling, so groß wie die Handfläche ungefähr. Also ein dicke Ding, Mitteleuropas größter Falter ungefähr. Und das ist ein geiles Teil, ja. Und den mal live gesehen zu haben, das war emotional damage, also positiver, sag ich mal. Das war echt geil so. Aber nicht nur das, ich freue mich über, was habe ich letztens gesehen, einen Johannisbeer-Glasflügler, ja, auch ein wunderschönes Tier, ja. Glasflügler, wie der Name schon sagt, die haben sehr durchsichtige Flügel und die leben innerhalb der Johannisbeere, innerhalb der Stränge, also innerhalb der, hier, Stöcker, die da wachsen, ne? Zweijährigen Triebe, jetzt das Wort hat mir gefehlt. Also total wild und ich liebe das alles. Also es ich kann dir aber gar nicht sagen, was mir jetzt am meisten, also schon der Schwalbenschwanz steht schon für sich, das ist schon so ein Aha-Erlebnis gewesen. Mhm. Aber es ist alles geil.
Aber es gibt auch Sachen, die erfreuen dich gar nicht so im Garten, ne? Also nee. Forsythien. Meine Oma hat davon viele im Garten. Man sieht es häufiger in Rentnergärten, glaube ich.
Ja.
Diese gelb blühenden, häufiger auch in so Ostersträuchen vorhandenen Forsythien. Warum erfreuen die dich nicht so?
Die haben kein Pollen, die haben kein Nektar. Das ist Nummer eins so. Nummer zwei ist Forsythia X Intermedia. Das ist der wissenschaftliche Name dieser Pflanze. Und das X da drin steht für eine Kreuzung. Ja, da hat der Mensch sich einfach gedacht, wir kippen mal ein paar Forsythien zusammen, ein paar enge Verwandte und heraus kam dieses wunderschöne Ding. Ja, und so die Forsythie breitet sich wenigstens nicht invasiv aus. Das ist schon mal ein großer Pluspunkt. Der einzige Pluspunkt der Forsythie, dass sie nicht überall auftaucht. Aber, und deswegen habe ich dieses Reel damals gedreht. Das war ja mein erstes Reel für Instagram und das ist so durch die Decke gegangen. Dem verdanke ich das auch irgendwie zum Teil hier zu sitzen. Naja, auf jeden Fall mag ich an der auch nicht, weil im Frühling immer alle aufwachen und sagen, oh Gott, guck mal, mein Garten ist ja so toll und hier stehen hektarweise Forsythien rum, das ist ja so insektenfreundlich. Und wenn man denen dann mal sagt, hast du dich mal davor gesetzt und hast dir das mal angeguckt? Also da ist ja nichts los. Ja, da ist ja nichts los. Da fliegen ab und zu mal ein paar Bestäuber ran, weil die Forsythie ja immer noch aussieht wie eine Blüte. Deswegen fliegen da hin, checken das mal kurz ab und denken sich so, oh, nee, nichts zu holen und fliegen wieder weiter. Und wenn man denn mal einen richtigen Frühblüher, wie eine Saalweide, überhaupt die Weidenfamilie oder eine Kornelkirsche oder Krokusse ja auch, was da los ist, also da kannst du ja nicht hingehen, weil du so im Schädel hämmert, wie viele Insekten da rumflattern. Und dann muss ich immer ein bisschen schmunzeln, wenn die Leute mir ihre Forsythien zeigen. Und aber guck mal, hier ist ja eine Biene. Ja, super, vielen Dank für diese Info.
Jetzt hast du schon ein paar Sachen erwähnt, die wirklich insektenfreundlich sind. Da würde ich gerne später noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen. Du kümmerst dich ja auch um den Garten deiner Eltern, nennst dich aber nicht Gärtner, sondern Manager. Geht es so in Richtung Künstlermanagement, dass du die Interessen deiner Schützlinge vertrittst und durchboxst? Oder wie kann ich das verstehen? Warum Manager?
Manager sage ich immer, weil man ein bisschen so eine andere Perspektive einnimmt, zumindest in der Form, wie ich Gärtnern betreibe, weil ich lasse vieles einfach wachsen, ich gucke gerne zu, so ein Naturgarten entwickelt auch eine ganz eigene Ästhetik jedes Jahr aufs Neue, weil da tauchen wieder hier Pflanzen auf, die davor letztes Jahr an einer anderen Stelle waren und so weiter und das lasse ich einfach geschehen und lehne mich zurück. Mir ist nur wichtig, erstens mal die Artenanzahl manage ich, also ich habe zum Beispiel ungefähr 150 Pflanzenarten selbst ausgebracht und angepflanzt und wäre natürlich auch schön, wenn die erhalten bleiben bei dem Standort, wo ich sie angepflanzt habe. Funktioniert mal mehr, mal weniger gut, aber dann probiert man einen neuen Standort und so weiter und so fort. Also ich manage diese Artenvielfalt und vor allem, was ich auch manage, ist, dass also mein Garten und überhaupt alle Ökosysteme stehen ja ganz schön unter Druck von invasiven Pflanzenarten. Der japanische Staudenknöterich, der Götterbaum, die Goldrute ist bei mir riesig, also die ist bei mir überall, die habe ich dieses Jahr ganz gut weggezuppelt. Hier das einjährige Berufskraut und so weiter und so fort. Also es gibt rund 50, müsste ich jetzt nochmal nachgucken, rund 50, vielleicht auch 64 invasive Pflanzenarten, die mir ein bisschen, also da bin ich immer hinterher, ja, und so bin ich immer hinterher. Und deswegen sage ich eher Management, weil ich mache das, was ein Manager tut. Ich kümmere mich um meine kleinen Schäfchen und das alle so, mir das ungefähr vorstelle, so. Sollen alle machen, was sie wollen, aber halt, ne, bisschen zielorientiert, bisschen biodiversitätsorientiert.
Okay, und woher weißt du, dass du als Manager einen guten Job machst, wenn eben die Biodiversität in deinem Garten hergestellt ist, oder?
Ja, doch. Also der Lohn des guten Managements eines Naturgartens sind halt die Insektenarten, die Tierarten, all das, ja. Ich habe zum Beispiel jetzt auch eine richtig schöne Sache. Zum ersten Mal, jetzt in 4 Jahre Naturgärtnern, habe ich zum ersten Mal Vögel beobachten können, wie die bei mir Raupen jagen, weil die brauchen das ja für die Brutaufzucht. Es waren Sperlinge oder Haussperlinge oder Gartensperlinge. Naja, auf jeden Fall. Ich war ein bisschen, also ich habe mich dann erwischt in einem Dilemma, weil ich war einerseits so, ey, wisst ihr, ich buckel hier 2 Stunden, buckel ich durch meine Hecke auf der Suche nach irgendeiner Raupe und dann sehe ich da einen ganzen Familienrotte, die sich da die Raupen reinpfeift und wegbringt und ich war so, ihr kleinen, geflügelten Idioten, aber dann habe ich mich auch wieder zurückgelehnt und war so, Alter, genau dafür ist es da. Ganz ruhig, so ein Spatz wäre auch nur Kinder bekommen. Übrigens, die Spatzenpopulation, der geht's auch nicht so gut. Also von daher, hat den richtigen erwischt. Frisst mal.
Ja. Du siehst ja Schönheit, die andere nicht, beziehungsweise noch nicht sehen. Überlegst du dir eine Strategie, wie du deinen FollowerInnen das näher bringen kannst oder redest du einfach drauf los? Ich meine, als Banker ist man ja nicht der geborene Social Media Influencer oder Sinfluencer, ne?
Nee, absolut nicht. Überlege ich mir da eine Strategie? Nee, eigentlich nicht. Ich versuche den Leuten nur mitzuteilen, wie ich die Dinge sehe. Mhm. Und weil diese ganze Ästhetik ist ja eine Sache, die uns anerzogen wird. Das ist ja rein kulturell angezogen einfach. Das hat ja nichts mit natürlichen Gegebenheiten oder ist ja nichts Unzerstörbares, dieses Konstrukt von ich finde aber den und den Garten schön. Mhm. Und da sage ich einfach, ey Leute, ich finde es zum Beispiel schön, wenn an Pflanzen Fraßspuren sind, weil das zeigt immer, ey, die Pflanze hat eine ökologische Bedeutung. Da hat sich irgendeine Raupe, irgendein Käfer, irgendwas hat sich da mal ordentlich gegönnt und den Wanst vollschlagen. Und ist doch wunderschön. Also viel schöner als so eine sterile Plasteblume, die dann dasteht, wo ich mir denke, ah toll, ja, und jetzt? Also, hä?
Ja, lebendig muss es sein. Ein Garten, der brummt, in dem gefressen und angeknabbert wird, in dem es blüht und auch wieder verblüht, in dem es richtig was zu entdecken gibt. Und ganz nebenher, uns macht der Garten auch lebendig. Die positive Wirkung auf die Psyche ist bewiesen, nennt es Gartentherapie. Ein naturnaher Garten ist kein Tropfen auf den heißen Stein, wenn es um Klimaschutz und Biodiversität geht. Das Potenzial ist riesig. 79% aller Haushalte in Deutschland haben entweder einen Garten, einen Balkon oder eine Terrasse. Dazu kommen öffentliche Freiflächen. Alles zusammen spannt ein riesiges grünes Netzwerk. An das können sich auch die restlichen 21%, die Balkon- und Gartenlosen, anschließen. Kennt ihr Baumscheiben? Rund um die Stadtbäume darf nach Einholen einer Genehmigung auch gepflanzt werden. Die Baumscheibe vor eurer Haustür könnte euer Gartenprojekt sein. Und an die GartenbesitzerInnen, keine Angst, ein lebendiger Garten sieht auf den ersten Blick vielleicht etwas chaotisch aus. Unordnung ist aber sehr attraktiv und für artenreiche Lebensräume sogar besonders wichtig. Da kann man schon mal den Überblick verlieren.
Würdest du sagen, du hast einen richtig, richtig genauen Überblick, welche Pflanzenarten mittlerweile in deinem Garten wachsen?
Nö.
Okay, über wie viel Quadratmeter reden wir?
Rund 800.
Okay.
Ja, aber aktive Flächen sind eher 600, weil ich noch einen riesigen Lehmhaufen habe. Also ich habe jetzt auch eine Lehmwand, aber der Lehm, mit dem ich diese Lehmwand gebaut habe, kommt von einem Lehmhaufen. Und das ist altes Baugrubenmaterial. Und das liegt da einfach, ist aber auch wieder eine gute Struktur so, also da sehe ich ab und zu mal, ich weiß nicht, was das für ein Loch ist, ich habe da meine Wildtierkamera vorgespannt, aber kam nie ein Besucher, ich weiß nicht, was das für ein Loch ist, ist relativ große Faust, groß, Hase, wobei ich wilde Hasen noch nie gesehen habe, Fuchs kann es auch nicht sein, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber ist auch eine Struktur und somit alles cool, ja, aber rund 600 Quadratmeter, sag ich mal.
Wie lange würde man brauchen, so einen Garten anzulegen, was würdest du sagen, wie viele Jahre braucht das, 4, 5, 6?
Also ich sag mal, so ein Naturgarten verändert sich auch über die Zeit oder bietet anderen Lebewesen über die Zeit andere Refugien, ja. Also zum Beispiel meine Hecke ist jetzt 4 Jahre alt und jetzt, wie schon erwähnt, kommen langsam Vögel, ja, und immer mehr Tiere ziehen da ein. Ich freue mich schon, wenn die ersten Tiere mal drin brüten, dann mache ich einen alkoholfreien Shampoos auf. Wobei Shampoos mag ich sowieso nicht, dann mache ich irgendwas Leckeres auf. Aber das ist also voll unterschiedlich so. Das kann schon im ersten Jahr super geil sein, wenn man sehr gute Artenauswahl getätigt hat. Wobei ich ja persönlich viele Stauden habe. Und bei Stauden ist es häufig so, die sät man aus und dann im nächsten Jahr blühen die erst, weil die erstmal Kraft sammeln. Und das trifft jetzt auch auf viele Teile meines Gartens zu. Die waren dieses Jahr in einer Art, na nicht Ruhemodus, weil die Stauden halt im ersten Jahr waren. Aber die werden nächstes Jahr, wird das Ding explodieren. Ja, hm. Also da werde ich mich richtig anschnallen. Also ich sag mal, das kann 1, 2, 3, wobei es auch genug einjährige insektenfreundliche Pflanzen gibt. Aber ja, also das ist voll so je nach eigener Dynamik. Man kann im ersten Jahr durchstarten, man kann im zweiten Jahr durchstarten, ab dem dritten Jahr. Wenn man Bäume pflanzt, dann dauert das sowieso seine Zeit. Das ist ja dann sehr geil, weil meine Salbei ist jetzt auch 4, 5 Jahre und ist schon weitaus größer als ich. Bitte keine Angst vor Bäumen, Leute. Ihr könnt die schneiden, wie ihr wollt. Gerade mitteleuropäische Wildbäume könnt ihr häufig fast schon stammnah abtrennen und dann schießen die einfach wieder neu aus dem Boden. Also keine Angst vor Bäumen, die fallen auch nicht aus Langeweile um, blabiblups. Aber gerade diese Bäume, die werden halt exponentiell insektenfreundlicher, weil die immer mehr Blütenmasse aufbringen, weil die immer mehr Blattmasse aufbringen. Und das macht einfach nur Bock, auch zuzugucken, ja, wie sich das entwickelt.
Hast du denn durch deine Artenvielfalt in deinem Garten auch mehr Mücken?
Nee, gar nicht. Viel weniger sogar.
Ah, ja. Das ist ja praktisch.
Bei mir huschen immer Schwalben eher weniger, aber Fledermäuse habe ich richtig viele. Da bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Fledermäuse habe ich wie Sau. Auch ganz viele Libellen zum Beispiel, die jagen ja auch, wobei die weniger auf Mückenjagd gehen. Aber wenn die in der Dämmerung aktiv sind, dann fressen die auch mal eine Mücke. Also ich habe ja lauter Prädatoren der Mücke da. Und ich habe ja auch einen ganz kleinen Teich, sind den 510 Liter Wasserloch, sag ich mal. Aber erstens mal tobt da das Leben drin. Also es ist unvorstellbar. Schade, dass ich da in der Artenkenntnis noch nicht so bewandert bin, dass ich da genau sagen kann, was da los ist. Aber Käfer, Wasserschwimmer, Wasserläufer, also ganz, ganz viel. Die ganze Palette des Ökosystems durch, auch Libellenlarven wie Sau. Und witzigerweise ist da keine einzige Mückenlarve drin, weil die alle sofort weggesnackt werden. Ah. Da haben sich sogar Mücken abgewöhnt, oder abgewöhnt, je nachdem, wie bewusst sie diese Entscheidung fällen. Aber da legen die noch nicht mal Eier ab. Die sind ja eigentlich auch daran gewöhnt, das in wechselfeuchte Gebiete abzulegen, ihre Eier. Weil die Mückenlarven ja, also erstmal Luftsauerstoff atmen, deswegen kommen die mal an die Oberfläche mit dem Bobbes. Dann haben sie so eine Röhrchen und das versorgt quasi den Apparillum mit Sauerstoff. Und dann filtern die das Wasser nach Algen.
Ah.
Und deswegen mögen die es auch eigentlich gar nicht so ein total klares, also mein Teich ist total klar, so ein klares Teichwasser, weil da finden die wenig zu essen und überall Fressfeinde da unten drin, da haben die gar keinen Bock drauf, sondern lieber so unabgedecktem Regentonnen oder wenn man mal so einen Eimer stehen lässt oder so und der dann voll regnet, da sind die auch ruckizucki drin, so. Also sowas, ja.
Sagen wir mal, du hast eine Lücke in deinem Garten und willst was pflanzen. Woher weißt du dann für dich, was gut reinpasst?
Gut, dass wir die Frage mal behandeln, weil die erreicht mich relativ oft. Viele fragen mich immer, ob ich denn nach Kombinationspartner suche und zusammenhänge. Weil es gibt schon Pflanzengesellschaften, also einige Pflanzen verstehen sich besser mit anderen. Das hat auch was mit Wurzeldynamiken zu tun und so weiter und pilzlichen Verbindungen. Aber mir ist das alles in der Regel völlig Wurst. Ich pflanze einfach drauf los und was sich hält, das hält sich. Bisher hat das ganz gut funktioniert. Worauf ich immer achte, ist die Größe. Also dass jetzt kein Bodendecker neben einer 2 Meter hohen Staude steht oder so, die den Schatten wirft und dann ein bisschen die Dynamik der Sonne so stark verändert. Aber ich bin jetzt nicht der Typ, der sich da total tief in die symbiotischen Beziehungen untereinander einliest. Das ist auch, ich weiß gar nicht, müsste ich nochmal nachschauen, wie wissenschaftlich durchleuchtet das alles ist. Ja, das weiß ich nämlich leider nicht.
Und ist das teuer, so einen Garten zu führen denn, wenn man sagt, so man hat da und da was anzupflanzen und du willst ja wahrscheinlich auch gutes Saatgut haben oder gute Pflanzen und die kriegst du ja wahrscheinlich nicht an jeder Ecke?
Nee, das ist sowieso, deswegen hätte ich auch furchtbar gerne einen eigenen Pflanzenhandel oder Saatguthandel, weil das ist teilweise, also es ist absolut Hanebüchen, was da mal wieder passiert, weil teilweise kriegt man Saatgut gar nicht oder muss das aus Österreich oder England importieren, weil es keinen deutschen Händler dafür gibt und so weiter und so fort. Ich bin jetzt eigentlich ganz gut in Stellung gebracht mit meinem Garten und ist das teuer? Weiß ich nicht. Also ja, mein Garten wird mich sicherlich über die 3, 4 Jahre, 5 Jahre, der hat mich bestimmt schon 1.000, 2.000 Euro gekostet. Aber ja, andere Leute kaufen sich Klamotten. Also ich finde es als Hobby jetzt eigentlich gar nicht so überraschend teuer. So. Und das Geile ist halt auch, dass wenn man es erstmal schafft, dass sich eine Pflanze in deinem Garten wohlfühlt, dann bist du ja auch raus. Also ich habe hier mein eigenes Saatgutlager, wo ich dann alles fein säuberlich einsortiere. Und dann musste ich das nie wieder kaufen. Ja, dann habe ich erstmal die Genetik, ja, und dann ist sowieso fein raus, ja, und kostet mich das nicht mehr.
Selbst wenn es sich 2.000 Euro gekostet hat, so 50 Euro im Monat für ein Hobby ist jetzt in Ordnung.
Ja, ja, finde ich auch. Und das Teuerste sind halt auch so etwas seltenere Pflanzen. Ja, also ich glaube, die teuerste Pflanze war, das war bestimmt, muss ich kurz mal überlegen, ah ja, ein Seitbast oder Seitblatt heißt das. Das ist einer der wenigen mitteleuropäischen Stammblütler, die wir haben. Ist eine sehr seltene Pflanze und ich glaube, die hat 25 Euro, 20 Euro gekostet oder so.
Hört sich auch noch okay an, ja, im Vergleich zu so einem,
ja,
Bonsai.
Es gibt ja, erstens mal Bonsais und zweitens mal habe ich letztens gehört, dass im Zimmerpflanzenmarkt, da geht ja komplett die Post ab so mit, wenn du da eine Anomalie hast, also eine Farbanomalie innerhalb der Blätter, kann das mal eben 300, 400 Euro kosten, das Ding. Nur damit sich die dann am neuen Standort wieder umfärben, weil die Pflanze sich denkt, oh, jetzt bilde ich mal Chlorophyll aus. Ja, das ist nochmal eine ganz andere. Nee, aber deswegen so, das geht eigentlich. Also, und das Coole ist ja auch, dass gerade Wildpflanzen, die sind ja sehr verbreitungsfreudig. Ja, also die wollen auch überleben und das merkt man ihnen auch an. Also ich habe das sehr, sehr selten, dass Pflanzenarten, die ich irgendwo einpflanze, verkümmern oder geschweige denn eingehen. Ich glaube, das ist mir jetzt bei 150 Arten bisher, wenn ich mal ganz spontan nachdenke, nur bei 3 passiert. Und 2 davon habe ich wieder an neuen Standorten und da finde ich pudelwohl. Also ja doch, das sind ungefähr 3. Ja.
Was sind denn deine absoluten Hassgärten? So Steingärten, reine Steingärten?
Ja, absolut. Also das, natürlich, wenn ich lache, aber da muss ich immer an Dr. Marc Benecke denken, der sagt, oder das ist ja auch bewiesen, so Hitze hält der Körper immer sehr, sehr schlecht aus. Also Hitze ab über 36 Grad, so geschweige denn 42 Grad, das ist schon zornig, hohe Luftfeuchtigkeit und ist eigentlich lebensunfähig, dieser Ort. Und dann sollen die Leute sich doch ihre Steingärten machen und sich mal schön bei 36 Grad, so ein richtig zorniger Sommertag, sollen sie sich mal draußen hinsetzen und ein Käffchen schlürfen. Viel Spaß bei dem Mikroklima, was da entsteht. Aber bitte trink ganz viel dabei, weil sonst geht ihr hops. Ja. Also da habe ich sämtliches Verständnis verloren und ich bin auch ein bisschen zornig, weil ich kenne so viele Leute, so viele aus meiner Community, die nichts lieber machen würden, als einen Garten zu besitzen. Und dann haben Leute das Privileg, ein Stück Land zu besitzen und nutzen das nur, um ihre komische Physik nicht, Ikea-Katalog-Ästhetik, tut mir leid, Ikea, aber so eine ganz verrückte, hässliche Ästhetik da an den Start zu legen, die ich total abstoßend finde. Also, oh, nee.
Ja, mir läuft's auch immer kalt den Rücken runter, wenn ich so durch die Vorstadt laufe und tote Gärten sehe. Dabei ist es so schön, wenn sich die summenden, brummenden und schnüffelnden Gäste zeigen. Und vor allem hören lassen. Ohne Insekten gibt es nämlich auch kein Vogelgezwitscher. Heimische Pflanzen und Tiere sind wie Schlüssel und Schloss. Ein über Jahrmillionen perfekt abgestimmtes System. Manche Blüten können sogar nur von bestimmten Insektenarten bestäubt werden. Und andersrum. Die Glockenblumenscherenbiene zum Beispiel braucht unbedingt Glockenblumen zur Aufzucht ihrer Jungen. Die Larven der Natternkopfmauerbiene fressen nur Pollen vom Natternkopf. Kinder großziehen ist eben nicht einfach.
Du hast jetzt, glaube ich, schon ein paar Ausflüge gemacht in Richtung Lieblingsinsekten. Hast du da einige von? Und wenn ja, wie lockst du die in deinen Garten?
Mein zuletzt gesehenes Insekt ist meistens mein Lieblingsinsekt. Mhm. Die Familie der Schmetterlinge liegt mir besonders am Herzen irgendwie. Die haben mich ja dahin geführt und haben mich infiziert mit diesem Naturvirus. Die sind absolut schön, ja, absolut zauberhaft und sehr interessant. Aber ich finde auch Schlupfwespen oder Blattwespen oder alle möglichen Käferarten super interessant. Also so ein richtig Lieblingsinsekt habe ich nicht. Ich freue mich aber über jeden Falter, den ich sehe. Also ich habe bei mir relativ viele Kohlweißlinge. Da sagen jetzt einige, pff, ja und. Aber ich finde Kohlweißlinge auch schön. Ja, haben eine gewisse Ästhetik. Habe ich dieses Jahr auch viele oder mehr als sonst gesehen. Schachbrettfalter gehört auch zu den Weißlingen, ist aber, wie der Name schon sagt, so schwarz-weiß, marmoriert so, sieht wunderschön aus, auch relativ groß, überraschend groß. Tagfaunauge, Admiral, Zitronenfalter, Bläulinge aller Couleur, finde ich auch super geil. Also, ja, ich bin da leidenschaftslos.
Wenn ich zum Beispiel Wildbienen was bieten möchte, was wäre deine Empfehlung?
Wildbienchen, jetzt muss ich mal kurz durchgehen. Also die meisten Wildbienen sind im Frühling aktiv. Ja, das ist zumindest Peak-Performance der Artenvielfalt. Und da auf jeden Fall, ihr braucht Bäume, liebe Leute. Bei Wildbienen geht das noch. Also die Saalweide ist massiv oder überhaupt Weidenarten sind sehr, sehr, sehr beliebt bei Wildbienen. Teilweise auch hochspezialisierten Wildbienenarten, die nur an verschiedene Weidenarten gehen und sich da nur Pollen in den Pockets machen, nur da Nektar in den Wanz ballern. Also das ist schon mal gut. Und ansonsten gilt aber eigentlich, ein durchgehendes Trachtfließband ist für Wildbienen verschiedenster Couleur wahnsinnig wichtig, ja. Also durchgehend im Jahr Blüten zu haben. Ich habe bei mir die Schneeheide, die hat letztes Jahr im Dezember angefangen zu blühen. Da dachte ich mir so, checkst du nicht irgendwie? Hier ist jetzt erstmal vorbei, ja. Aber okay, ja, mach dein Ding. Dann hat die im Januar noch geblüht. Dann war ich so, Januar, total dunkel, keine Sau hier, was machst du denn? Und dann, eines Morgens, wache ich auf und dann habe ich da eine Holzbiene dran gesehen und war total überrascht davon. Aber dann war mir klar so, ey, stimmt, wir hatten vorletztes Jahr an Silvester 17 Grad plus natürlich. Und es kann bei solchen Temperaturen schon immer mal wieder vorkommen, dass Hummelköniginnen aufwachen, dass die blaue Holzbiene losschwirrt, dass verschiedene oder auch Schmetterlinge losflattern. Und deswegen ist es sehr, sehr, sehr wichtig, ein durchgehendes Nektar- und Pollenangebot zu haben. zumindest für mich sage ich das immer, auch über die Wintermonate, weil ja, wir wissen, die Temperaturen sind so schwankungsanfällig und so, ich meine, wir haben ja keine Jahreszeiten mehr, die haben wir abgeschafft durch die globale Erwärmung. Dieses Projekt Jahreszeiten gehört der Vergangenheit an, also irgendwie springen wir immer von Winter in den Sommer, in den Winter in den Sommer. Deswegen ja, besonders wichtig, durchgehendes Trachtfließband. Vor allem keine invasiven Neophytenpflanzen, auch da wieder, weil ich sehe immer Leute, die mir dann schreiben, aber in meinem Kirschlorbeer ist eine Honigbiene dran. Honigbiene sowieso, anderes Thema als Müll, sagen wir mal. Aber in meinem Kirschlorbeer ist eine Hummel dran. Ist wenigstens eine Wildbiene. Aber da muss ich immer sagen, Leute, Hummeln sind Generalisten, ja, Polynektaristen, die stürzen sich auf alles, was Nektar führt. Denen ist jetzt völlig Wurst, Hauptsache sie kommen da ran. Und selbst wenn sie nicht rankommen, dann beißen die sich den Zugang einfach. Die sind ja da auch ein bisschen härter als verschiedene Wildbienenarten. Ja, und deswegen sage ich immer, keine invasiven Neophytenpflanzen. Ja, da kann man ein Tier dran fliegen, das ist aber absolut nicht den ökologischen Schaden wert, den diese Pflanzen im Ökosystem verursachen. Vielleicht mache ich darüber auch mal mein nächstes Video, das weiß ich noch nicht.
Auf Insta und YouTube klärst du auch immer über Mythen und Missverständnisse rund um den Garten auf. Was ist so gut gemeint, aber hilft nicht wirklich? Ich denke da so an die Blütenmischung.
Ja, ja, genau.
Aus dem Baumarkt, ne? Das, wo man denkt, man zieht die Bestäuber an in rauen Mengen.
Wo soll ich da anfangen? Also wir fangen mal an. Du hast gerade Baumarkt erwähnt, da streißt mir ja schon die Schweißperlen auf die Stirn. Diese Insektenhotels, die man in Baumärkten findet, ist ein emotionales Thema für mich. Habe ich auch mal mit dem Verbraucherschutz kurz in Kontakt gestanden, aber ihr macht. Naja, auf jeden Fall, diese Insektenhotels sind also Geldmacherei vom Oberfeind, eine absolute Verarsche. Da werde ich auch ein bisschen zornig, weil hier wird Geld verdient auf Kosten der Natur und das ist ja überall der Fall. Aber hier, das nervt mich richtig, ja, da werde ich richtig zornig. Mal kurz durchatmen, Robin. Also, Problem ist nämlich da, diese ganzen Insektenhotels, die man so findet, ja, da ist ja meistens ein Scheiß drin, ja, von Tannenzapfen, Kastanien. Ich frage mich immer, aus welcher Überproduktion wird der Rotz denn ihr holt? Die denken sich dann so, oh ja, komm hier, im Meeting denken sie sich, ja, komm hier, was haben wir denn übrig, ja, wir haben noch von dem, weiß ich nicht, irgendwie vom Bau haben wir noch ein paar Dachlatten übrig, lass die mal schreddern und da reinhäckseln und so weiter und so fort. Also nur Rotze drin und wenn diese Röhrchen denn mal drin sind, dann sind die ganz oft auch total fransig und viel zu kurz, dann werden da nur Männchen abgelegt. Das ist total, also für die Population total schädlich, weil die Weibchen brauchen längere Brutröhren, um auch Weibchen abzulegen. Und Weibchen sind alles entscheidend. Also ein Männchen kann sich um 100 Weibchen kümmern. Grob geschätzt jetzt, irgendwann sind ja auch mal alle. Aber wir verstehen den Punkt. Deswegen sind Weibchen viel wichtiger, ja, weil die sind es, die Nachkommen erschaffen und populationsentscheidend sind. Und diese kurzen Baumarkt-Brutröhren-Drecksdinger, die sind total sinnlos, ja. Also ihr könnt mich da wirklich stundenlang, diese Schmetterlingsüberwinterungskästchen, die da drin sind, also totaler Schwachsinn, ja, nie ein Schmetterling würde da reingehen. Die brauchen wärmebegünstigte Standorte, wie Keller, wie Scheunen, wie zum Beispiel bei seinem Sommerhaus ist und dann ein angeklipptes Fenster noch drin hat. Wenn man dann im nächsten Sommer wiederkommt, dann kann es sein, dass einige tote Schmetterlinge dann auf dem Boden liegen, weil die halt das Haus als Überwinterung genutzt haben. In der Kanalisation wurden auch schon Faunaugen gefunden. Also die brauchen wärmebegünstigte Standorte und da hilft es überhaupt nichts, so einen kleinen komischen Schmuckkästchen aufzustellen, die also total sinnlos. Nee, also gut, okay, Baumärkte sag ich jetzt mal, ne? Thema Insektenhotel, Hammer. Dennoch Thema Blütenmischung. Komplette Katastrophe. Also da sind manchmal sogar invasive Neophyten drin, die eine sehr hohe Schadwirkung haben für unser Ökosystem. People, falls ihr invasive Neophyten jetzt nicht kennt, das sind Pflanzen, die aus aller Welt zu uns geschleppt wurden, weil auch schön oder weil auch toll für die Honigbiene. Honigbiene ist mal ein ganz eigenes Thema. Und das Problem ist halt, dass diese Pflanzen, denen fehlen die natürlichen Feinde hier. Und deswegen breiten die sich unkontrolliert im Ökosystem aus. Ich bin ja gerade S-Bahn gefahren und also das ist überall alles voller, was habe ich jetzt gesehen? Hier diesen Erbsenstrauch, der nordamerikanische Erbsenstrauch, der überall wächst. Ja, und die sind ab und zu auch mal in diesen Blütenmischungen. Es gibt auch ganz, ganz seltene, sehr, sehr gute Blütenmischung. Dem Thema werde ich mich nächstes Jahr im Frühling mal widmen, weil ich glaube, wenn ich das jetzt mache, dann verpufft das so ein bisschen. Aber ja, weil es gibt auch gute, so wenn schön mitteleuropäische Wildpflanzen, vielleicht sogar noch angepasst auf den Standort, also eher schattig, feucht oder voll Sonne und trocken. Da gibt's schon gute Sachen, ja, aber man muss halt genau wissen, was da los ist.
Du hast ja eigentlich gar keinen Background in der Botanik oder Biologie. Wie bist du eigentlich zu all dem Wissen gekommen, so Step by Step, weil du dich für interessiert hast und danach gelesen oder wie ist es gekommen?
Ja, ich habe eine übel starke LAS, so Lesen, Schreiben ist jetzt nicht mein liebstes Hobby. Oh, in der Schule immer gehasst, ja, wenn ich da Bücher vorgesetzt bekommen habe, da habe ich mir immer, wie hieß das nochmal, weiß ich nicht mehr, schade, weiß ich jetzt nicht mehr. Da habe ich mir dann extra für 15 Euro eine Theatervorstellung gekauft, online, um die in doppelter Geschwindigkeit durchzugucken, damit ich dieses verpiepte Buch nicht lesen muss. Naja, anyways, auf jeden Fall. Irgendwas mit Wind hieß das, weiß ich jetzt nicht mehr, ist auch egal. Ja, ich habe mir das alles selber beigebracht, alles angelesen, angefangen hat das alles. Ich habe ja, wie bereits gesagt, damals in der Sparkasse gesessen und mir die Krefeld-Studie durchgelesen. Und dann habe ich mir ein Schmetterlingsbestimmungsbuch geholt, wo 150 Schmetterlingsarten drin waren. Wir haben ja fast 4000. Aber da bin ich mal durchgegangen und war so, oh, du bist schön. Bin so erstmal nur noch nach reiner Ästhetik gegangen und war so, oh, schön, oh, schön, oh, schön. Schwalmschwanz, Tagfaunauge, auch Nachtfaunauge, auch wunderschön. Zitronenfalter und Kaisermantel auch wunderschön und was nicht alles. Und dann war ich so, weil da stand denn immer Raupenfutterpflanze, ja. Was ist die wichtigste Raupenfutterpflanze dieser Art? Das ist ja bei Schmetterlingen häufig sehr spezialisiert. Es gibt auch einige, die da eher diverser sind. Aber bei manchen ist das sehr hoch spezialisiert. Zum Beispiel beim Zitronenfalter, der braucht einen Faulbaum. Ich habe mir natürlich einen Faulbaum geholt. Ja, und so habe ich das dann gestaltet einfach alles und mir auch gemerkt. Also das ist auch ein Thema, da hatte ich immer Glück. Das fällt mir zu und dann habe ich das auch relativ gut in der Birne. Also
so kannst du ja auch die ganzen lateinischen Namen merken, weil die nennst du ja auch oft in deinen Videos.
Nein, schon. Also es ist besonders wichtig, die auch zu nennen. Ich nenne die nicht aus Langeweile oder weil ich mich total toll fühle dabei, sondern weil verschiedene Pflanzen je nach Region andere Namen tragen. Und diese Trivialnamen sind total Hanebüchen. Also eine Kartoffel heißt hier Kartoffel, in Österreich Erdapfel. Und wenn du noch woanders fragst, vielleicht, weiß ich nicht, Bodenzwetschge oder so, keine Ahnung. Also die sind total, ja, Hanebüchen einfach. Und deswegen ist es immer wichtig, den botanischen Namen mitzunennen, damit die Leute genau das auch kaufen. Denn es geht wirklich darum, auch keine Sorten zu kaufen, also nicht Salix caprea und dann in Anführungszeichen noch, was gibt's da für Sorten? Keine Ahnung, fruchtig oder so, was weiß ich. Aber es ist sehr wichtig halt, sich nur auf diesen Namen zu konzentrieren.
Ah, okay, verstanden. Jetzt kommen ja auch viele HörerInnen aus Großstädten, zum Beispiel Berlin, Köln, Hamburg, München und da heißt es Balkonien statt Garten. Ne? Welche Möglichkeiten gibt es dort, Hummeln, Bienen, Falter etc. einzuladen?
Sehr, sehr viele. Das ist, glaube ich, die meistgestellte Frage, die mich erreicht. Ist ja auch logisch. Ich weiß nicht, wie viele Millionen Leute hier bei uns in Deutschland oder auch Österreich oder auch Schweiz einen Balkon haben. Sehr viele auf jeden Fall. Und ich kann euch nur eins dazu sagen. Auf dem Balkon kann man genauso gut Naturschutz betreiben, aktiven Naturschutz wie in der Landschaft, sage ich mal. Das ist dann natürlich alles ein bisschen gedrungener und ein bisschen komprimierter, ist aber auch gar nicht so schlimm. Ganz im Gegenteil, weil da sieht man manchmal Dinge, wo ich mir denke, also wie hast du das geschafft? Letztens hat mir einer ein Foto gesendet, 12. Stock und da hat sich eine blaue Holzbiene drin, also in den Blüten, ihr trubelt. Auch die Höhe ist relativ, na, nicht unbedeutend, weil umso, also man findet andere Arten in anderer Höhe. Man hat auch schon in 10 Kilometern Höhe Käfer gefunden. Also da müssen wir uns keine Gedanken machen. Ja, aber deswegen, man kann da super viel machen. Und auch gerade so ganz viele Pflanzen wie Katzenminze, ja, Pfefferminze überhaupt. Also ich nenne jetzt immer nur Oberfamilien, weil es gibt Rossminze zum Beispiel. Oder ich habe jetzt neu bei mir die Poleiminze, begeistert, ja. Poleiminze, super geiles Teil. Aber ganz, ganz viel. Ja, eigentlich alles, was so jetzt nicht 2 Meter hoch wird, kann man ja auf dem Balkon anpflanzen. Und ich habe einen Kumpel, der hat Mais auf seinem Balkon. Gut, Mais ist jetzt raus, was die ökologische Verschränkung angeht. Aber der hat es geschafft, ja 1,80 Mais auf seinem Balkon anzubauen. Also selbst da gibt's ja auch Leute. Da kann man dann wiederum ein bisschen rumspielen mit größeren Stauden. Also da gehe ich nochmal intensiv rein. Aber auf jeden Fall kann man da sehr, sehr viel machen. Sehr, sehr viel.
Du hast auch mal einen Nachtrundgang gemacht in deinem Garten.
Ah, geil, ihr seid ja auch auf YouTube am Start. Ja,
ja, klar. Was kann man denn da entdecken?
Oh, also eigentlich, und das ist immer ein Paradox, weil bei so einem Nachtrundgang, da geht's richtig zur Sache, da ist viel mehr aktiv, gerade was Falter angeht. So 90% unserer Falter sind nachtaktive Falter und da kann man viel, viel mehr entdecken. Ja, über verschiedene Schwärmerarten, Schwärmer sind ja so riesig, sind eigentlich, ja, die sind auch geil so und so weiter und so fort. Ja, also alles mögliche, da kann man wirklich, wirklich viel entdecken. Auch Laufkäferarten sind auch viele nachtaktiv. Also eigentlich, ich sag mal, die Party im Ökosystem geht nachts ab. So. Mhm. Was wir am Morgen entdecken, ist eigentlich der schlafende Zustand des Ökosystems, was für uns vielleicht ein bisschen paradox klingt. Aber eigentlich ist die aktive Zeit die Phase der Dunkelheit.
Also diese Party da im Ökosystem hat mich jetzt schon neugierig gemacht. Findet man auch auf Resident Advisor nicht. Wer Glück hat, erreicht die Party im Juni, Juli, weil da ganz exquisite Gäste den Weg leuchten. Glühwürmchen! Mit ihrem leuchtenden Bobbes sorgen sie für die richtige Partybeleuchtung und die richtige Stimmung, um PartnerInnen anzulocken. Eine biochemische Reaktion in ihren Leuchtorganen macht's möglich. Frei werdende Energie wird da in Licht umgewandelt und eine reflektierende Schicht aus Salzkristallen und glasartige Fenster machen es möglich, dass das Licht nach außen strahlt. Das Ganze in Fachsprache Biolumineszenz. Die Würmchen sind ja eigentlich Käfer. Weltweit gibt es ca. 2000 verschiedene Arten. In Mitteleuropa sind drei beheimatet. Der kleine, der große und der Kurzflügelleuchtkäfer. 2 bis 3 Jahre lang leben sie als Larve und sind so 1 bis 2 Zentimeter groß. Auch die sind schon nachtaktiv und haben es in sich. Sie fressen Nacktschnecken. Es ist ihnen egal, ob die ein Vielfaches größer sind, weil sie die mit giftigen Bissen überwältigen können. Frösche und Vögel machen also auch lieber einen Bogen um die giftigen Larven. Trotz ihrer giftigen Abwehr sehen wir Glühwürmchen aber trotzdem immer seltener, weil die halt auch immer weniger werden. Flashback zur Krefelder Studie. Von 1989 bis 2014 ist die Gesamtbiomasse der Fluginsekten in Deutschland um 76% zurückgegangen. Lichtverschmutzung und intensive Landnutzung hat den Würmchen zu schaffen gemacht. Wenn ihr sie zurückholen wollt, dann bietet ihnen Asthaufen, Trockenmauern an, verwendet kein Schneckengift und wenig künstliche Beleuchtung.
Wie viel Zeit muss man investieren für so einen Garten? Würdest du sagen, jetzt gehen wir mal von einer Fläche von 1000 Quadratmetern aus, wenn man den so wild hält, wie du es tust, was ist das für ein Zeitinvest? Wahrscheinlich muss ja noch nicht mal so intensiv begossen werden wie ein ganz kurz geschorener Rasen, weil es viel tiefer wurzelt.
Ja, ja, ich habe in meinem Garten dieses Jahr noch nicht einmal gegossen.
Ja gut, das war auch ein besonderer Sommer, würde ich sagen.
Das war auch ein feuchter Sommer so. Also man muss kurz dazu sagen, so, weil ich das überall lese, so, oh nee, der Sommer ist ja so kalt und nass und... nass, okay, er war überdurchschnittlich nass, aber das ist eigentlich ein mitteleuropäischer Sommer, wie er vor der Industrialisierung komplett normal war, beziehungsweise noch vor 20, 30 Jahren kompletter Regelsommer war. Aber uns kommt er nur so kühl vor, weil wir die letzten 4, 5 Jahre halt so unfassbar heiße Sommer hatten. Nee, aber Pflege, kurz den Faden verloren, Pflege des Gartens. Und zwar, der ist viel, viel pflegeärmer als alles andere. Also das kommt ein bisschen darauf an, wie man den führt, wie man das Management hat. Ich sag mal, am wenigsten, wenn man jetzt wirklich so wenig managen will wie möglich, dann holt man sich einfach eine wirklich astreine Saatgutmischung. Die muss aber Piepenknorke sein, auch standortbedingt und so weiter und so fort. Die streut man ein, lässt sie wachsen. Dann geht man ab und zu mal rum und guckt, ob irgendwelche invasiven Neophyten auftauchen. Die ruft man raus. Dann mäht man das 1 bis 2 Mal im Jahr, lässt es wieder aussehen und fertig ist die Laube. Ja. Ich habe bei mir, ich weiß nicht, weil viel meines Gartens nutze ich auch einfach, also ich arbeite da ja auch, ich mache viele Dinge, die ich mache über mein Handy und kann quasi im Homeoffice, im Gartenoffice sitzen und viel da regeln. Aber arbeitsintensiv ist, wenn ich meine Nachbarn sehe, wie die ihren monotonen Rasenflächen immer mähen alle 2 Wochen und dann vertikutieren und dann erstmal aufdüngen, weil ist ja total logisch, man hat die ganzen Nährstoffe rausgeholt und holt sich dann extrem teuren Rasendünger, den man dann wieder auf die Fläche verteilt. Da hören sie sich, aber jeder hat ja so seine eigenen Hobbys. Rasen ist für mich sowieso, es ist Beschäftigungstherapie, ja, für Leute, die gerne was in der Natur machen, in Anführungszeichen. Also weiß ich nicht, ja, ist aber totaler Käse. Also, es hat nicht nur für mich nichts mit der Natur zu tun, sondern auch die Natur sagt da so, was soll ich denn hier? Also Raupenfutterpflanzen gibt's hier nicht, Blütenpflanzen gibt's hier nicht. Also was soll ich hier? Ja. Nee, und deswegen ist der Arbeitsaufwand eines Naturgartens viel, viel, viel geringer als der eines konventionellen, wenn man es so sagen kann. Eines schönen englischen Rasens. Man muss ja auch mal überlegen, woher kommt dieser scheiß englische Rasen überhaupt? Ist ja nur gemacht, weil sich reiche englische Adlige dachten, ah guck mal, ich bin so reich, ich brauche gar keine Nutzflächen. Ich brauche gar keine Wildgemüse, ich brauche gar keine Wildpflanzen. Ich kann mir leisten, bis zum Horizont nur Rasenflächen zu haben. Wow. Ja. Klasse, super, super. Und dann dachten sie sich natürlich, wie das meistens so ist, das Proletariat, oh, das will ich aber auch haben, weil es so toll aussieht. Und ich meine, inzwischen sind wir eigentlich darüber hinausgewachsen, dass das nicht mehr zeitgemäß ist und dass das nicht mehr schön ist und dass das auch, also aus meiner Sicht grottenhässlich ist. Jeder hat ja seine eigene Ästhetik, wie schon gesagt. Aber Müll, ja, also mach mich auch zornig.
Merke ich schon. Du bist ja emotional involviert. Wie in deine Schützlinge, ne? Und da steckst du viel Liebe rein und meistens ist es ja nicht so ein einseitiger Prozess, sondern du kriegst was zurück. Was würdest du sagen, gibt dir der Garten? Was kommt zurück? Du baust ja kein Cannabis an, oder?
Doch. Auch. Ja, ja, auch. Wobei, ich rauche so selten ein, mit der Ernte kann ich wahrscheinlich.
3 Pflanzen, glaube ich, darf man legal im Garten haben. Ne?
Habe ich auch.
Ja, okay, ja. Nicht mehr und nicht weniger, meinst du?
Ich habe genau 3. Glaub mir, die 3 reichen aus. um auszusorgen mit dem Zeug. Ja, aber was bringt mir der? Also so Wildobst, wenn man darauf steht, Wildgemüse zum Beispiel, man kann auch viele Wildpflanzen einfach essen, so im Salat und auch einfach mal so snacken, denn ja auch viel Beerenfrüchte, die sind ja auch wahnsinnig insektenfreundlich, also Brombeeren, Himbeeren, Megapflanze, habe ich noch gar nicht porträtiert, Stachelbeere habe ich gerade, rote Johannisbeere und so weiter und so fort. Diese ganzen Beerengewächse sind auch super lecker, nicht nur für uns, sondern auch für die Natur. Mal ganz abgesehen von den ganzen Wildöbsten, also man kann ja auch die Früchte von Wildrosen essen, ja, also die Hagebutten und so weiter und so fort. Also mir reicht's, aber der Garten muss mir gar nichts, physisch gar nichts jetzt, ich sag mal netto, jetzt auf der Waage, ne? Ich hab hier.
Bist du kein Banker mehr?
Richtig, sondern mir reicht einfach diese Erholung und einfach diese, mal so, ich lebe ja am Rand Berlin, das ist noch recht ruhiger, aber wenn ich dann mal in der Stadt bin, so, ich habe auch 5 Jahre am Alex in einem Kino gearbeitet und ich bin so froh, wenn ich da einfach mal ankomme und nur das Flattern und Brummen und Summen der Insekten höre. Das ist für mich tatsächlich sehr, sehr angenehm und das reicht mir auch schon. Ja, und was mein Garten mir halt auch noch ganz persönlich gibt, weil ich jeden Tag weiß, ey, erstens mal, du hast deinen Traum verwirklicht, also Umweltschützer zu werden, hauptberuflich. Und zweitens mal, gerade weil die Kritik vielleicht aus der Anfangsgeschichte meines Gartens dann doch relativ hoch war, von wegen, ist ja nur Unkraut und blablablups, lächle ich das Ding immer an. Also ich sitze manchmal da vielleicht auch für Außenstehende ein bisschen psychopathisch, wie ich da meine Pflanzen anlächle, aber weil ich auch stolz auf die Maus bin, ja, wie sich die entwickelt hat und dass wir das gemeinsam hier wuppt haben. Ja, ist einfach geil. So, das reicht mir vollkommen als Feedback. Also
dein Ziel war es ja, 100 Hektar Naturschutzgebiet zu
richtig,
haben.
Ja, ja, richtig.
Zu bewirtschaften. Zu bewirtschaften ist falsch.
Zu managen,
genau. Wie nah bist du schon dran? 100 Hektar, das heißt, ich glaube, ein Hektar sind 10.000 Quadratmeter, 100, eine Million. Das ist schon eine ganz gute Fläche. Also wenn das Bauland in Berlin in der Innenstadt ist, dann bist du auf jeden Fall ein reicher Mensch. Wie nah bist du dran? Du bist ja jetzt bei 800 Quadratmeter, ne?
Ja, richtig. Ich bin davon noch weit, weit weg. Ich glaube auch, also mein Problem ist ein bisschen, das ist alles eine Frage des Geldes, ja, und der Connection oder des Netzwerkes, denn ich brauche da auch, ich sag mal, ich kann jetzt nicht überall hingehen und sagen, ey, ich mach das jetzt und ihr habt eure Maul zu halten und ich mach das jetzt trotzdem. Man gibt ja auch immer Leute, die mitreden wollen, ja, und da müssen halt die richtigen Leute in der richtigen Position sitzen. Aber vor allem ausschlaggebend, das alles Entscheidende ist das Geld, ja. Und da, ich bin zufrieden, so mein Kühlschrank ist voll, ist so, that's it, ja. Also, aber um so viel Geld zu generieren, da werde ich wahrscheinlich an so einem Spendenprogramm oder so, ich habe mir da schon ein bisschen was überlegt, aber ich fühle mich da auch noch ein bisschen zu klein für. Und alle anderen, also Creator, mit denen ich quatsche, die sagen, sag mal, hast du ein Rad ab, Junge? Also du erreichst ziemlich viele Leute. Ich glaube, dir ist nicht so bewusst, wie viele Leute du erreichst. Aber ich weiß noch nicht, vielleicht so, wenn man nach Geld fragt, ja, dann hat das für mich immer so ein bisschen einen, ja, unangenehmen Unterton, ja. Wobei ich ja ein gutes Projekt habe und eine gute Finanzierung. Ich würde dann auch gerne den Leuten zum Beispiel die Möglichkeit geben, quasi 1 Quadratmeter daran für 1 Euro zum Beispiel zu besitzen. Ja, also auf dem Papier, das wäre immer noch mein Fall, wenn da 1 Million Eigentümer kommt, ja, dann wird das nichts. Aber irgendwie so, ich bin mir da noch am selber mit mir diskutieren quasi, wie ich das mache, auch Patenschaften für Bäume oder und so weiter und so fort. Also da soll was entstehen, was mit Europa, also kennen wir nicht mehr, ja, ist ausgestorben. Und zwar in den Mischwald, ja, und damit meine ich nicht so einen Mischwald, wie wir ihn aus der Forstindustrie kennen, wo 1 Hektar Buche, 1 Hektar Fichte, 1 Hektar Eiche ist, sondern wirklich eine Fichte, eine Buche, eine Eiche, eine Ulme, eine hier Prunus album, eine Wildkirsche, auch bekannt als Vogelkirsche und so weiter und so fort. Also da soll mal wirklich wieder eine Biodiversität entstehen, wie sie Mitteleuropa vielleicht einst mal besessen hat. Und unter den Bäumen, ist ja nicht so, als wäre das ein luftleerer Raum, nein, ganz im Gegenteil, die sollen mit ordentlich Abstand gepflanzt werden, damit dazwischen dann auch noch Staudenfluren stattfinden können und Blütenmischungen stattfinden können. Also so
richtiger mitteleuropäischer Urwald.
Ja, wirklich, so das kennen wir einfach nicht mehr, das ist flöten gegangen, ja. Zumindest seit der Mensch ankam und die verschiedenen Großwilde so bejagt hat, dass sie keine Rolle mehr spielten. Ja, das war einfach nur ein wunderschönes Landschaftchen werden. Da habe ich dann auch Ideen mit Führungen anbieten und an Filmstudios vermieten, wobei die Auch für Musikvideos habe ich auch schon überlegt. Also ich bin ja auch in der tiefsten Seele immer noch Geschäftsmann und ich finde das auch völlig hirnrissig, wenn mir Leute sagen, du darfst mit Umweltschutz kein Geld verdienen, weil ich mir dann wiederum die Frage stelle, ach, ich darf mit Umweltschutz kein Geld verdienen, aber die Ölmultis und Milliardis, die sitzen zu Hause, qualmen sich an der Reihen, währenddessen sie für den Untergang der menschlichen Zivilisation verantwortlich sind und kein Juckt's, also seid ihr auf den Kopf gefallen irgendwie? Also
das waren auf jeden Fall schöne Abschlussworte. Wir kommen jetzt zu deinem ehemaligen Arbeitgeber, der Berliner Sparkasse. Die macht ja diesen Podcast hier möglich in Form von Sponsorings. Die stellen Geld zur Verfügung, dass wir das hier herstellen können. Und dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Und auf dem Instagram-Account der Berliner Sparkasse und vom MFM Berlin sind die Hörerinnen und Hörer schon immer vor der nächsten Beats & Bones-Folge gefragt. Da kommt nämlich etwas online, was du sehr gut kennst, ein Reel. Und da ist eine Schätzfrage drin und die wird dann immer hier beantwortet von den Expertinnen und Experten. Heute bist du das. Und zwar, nach was riecht die Zypresse Wolfs...
Zypressen Wolfsmilch.
Wie heißt die auf Lateinisch? Euphoria cyparissias. Ich hatte schon mit Französisch in der Schule Probleme und Latein.
Ja, trotz meiner starken LAS geht das eigentlich ganz gut mit wissenschaftlichen Namen. Die haben aber auch meistens so einen musikalischen Klang. Aber das ist jetzt nicht Thema, denn diese Pflanze riecht nach Honig und zwar übel doll. Also ja? Wirklich sehr, sehr intensiv nach Honig.
Sehr schön.
Habe ich selber, ist eine geile Pflanze. Aber mega. Giftig.
Giftig?
Ja, also die Wolfsmilchgewächse stoßen Milch aus, wie der Name schon sagt. Und diese Milch ist phototoxisch. Heißt, hast du die auf der Haut und da scheint die Sonne rauf, kriegst du starke Verbrennungen.
Ah, krass. Mhm. Robin, vielen Dank, dass du da warst. Hat Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Es war mir eine Ehre. Und ja, vielen Dank.
Bis dann.
Tschüss.
Ach, schön zu hören, was passiert, wenn der Virus Natur einen angesteckt hat. Was die Welt braucht, sind eben lebendige Menschen und lebendige Gärten. Vor fast 200 Jahren hat dieses Naturvirus auch einen jungen Mann in seinen 20ern ergriffen, der dann mit seiner Theorie die Welt auf den Kopf gestellt hat. Es war der Godfather of Evolution, Charles Darwin. Auf seinen Spuren wandeln wir in der nächsten Folge zusammen mit Paläontologe Dr. Florian Witzmann und einer Überraschungsgästin. Seid gespannt. Bis dahin wünsche ich euch frohes Pflanzen und Entdecken. Und wenn ihr Robinga noch weiter lauschen wollt, er hat seinen eigenen Podcast. Weird Animals heißt der. Oder ihr seht ihn am 11. Oktober live auf der Bühne des zweiten Beats & Bones Podcast Festivals. Also, ihr Lieben, wir hören uns in 2 Wochen. Bleibt gesund und lebendig. Tschüss!